Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ich erinnere mich an ein berufliches Treffen während der Corona-Zeit. Da kamen Leute zusammen, die ich nicht oft sehe oder wir haben uns nicht oft gesehen. Und es war so ungefähr die Zeit, wo man ständig über Dinge redete, die man ein, zwei Jahre vorher noch gar nicht gewusst hätte, was das ist, zumindest ich nicht. Also RKI hat man ständig gesagt. Oder 7-Tage-Inzidenz. Wisst ihr noch, was das ist? Oder wir wussten teilweise sogar, was ein mRNA-Impfstoff ist. So, diese Zeit. Und wir haben in diesem Meeting über gesellschaftliche Trends gesprochen. Was sind gerade so Trends in der Gesellschaft? Blablabla. Und ich vertrat die These, dass die Wissenschaft doch gerade einen Lauf habe. Also, meine These war, wir sind in der Krise und die Politik, die Wirtschaft, das Bildungswesen, alle hören auf das, was Wissenschaftler sagen. Das müsste doch jetzt das Vertrauen in die Wissenschaft, also der Wissenschaft einen ordentlichen Aufschwung geben, dem Vertrauen in die Wissenschaft. So, ich war der Einzige im Raum, der das so sah. Es waren jetzt auch nicht 100 Leute da, sondern 5. Aber alle anderen sahen das genau umgekehrt. Diese Zeit sei eher eine, die das Misstrauen in die Wissenschaft oder gegenüber den Wissenschaften nähre. So, jetzt ist 2026. Und ja, du kannst dich ja mal fragen, ob die oder ich recht hatten. Also ist wahrscheinlich eine gefühlte Wahrheit, aber irgendwie, ich war es glaube ich nicht. So, das letzte Thema in unserer Reihe übers Vertrauen fragt, ob man dem System vertrauen kann. Wissenschaft wäre so eins, wäre ein System. Wir machen das so, ich rede jetzt 20 Minuten und dann versuche ich, eure Fragen zu beantworten. Tatsächlich liegt die Betonung auf, ich versuche. Ihr könnt eure Fragen über euer Handy stellen, fragen.citychurch.de im Browser eingeben. Und WLAN ist hier frei, findet ihr in diesem Raum hier. Und die Fragenlampe spuckt dann am Ende die Fragen aus, die ihr gerne nach oben gewotet hättet. Nee, die ihr nach oben gewotet habt. So. Dann gucken wir mal, ob wir da, wie viel wir da hinkriegen, zeitlich. So, also wie ist das mit dem Vertrauen ins System? Es gibt Soziologen, die sagen, da bröckelt was. Und meine Erfahrung da in dieser Gruppe da unterstützt das so ein bisschen. Also da sei ein wachsendes Misstrauen in der Gesellschaft gegenüber Systemen zu beobachten. Und das Erste, was wir jetzt mal machen, versuch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das bei dir ist. Ich teaser ein paar Systeme an, in denen du wahrscheinlich irgendwie steckst oder stecktest, zu denen du Berührung hast. Und du überlegst einfach mal kurz für dich, wie groß da dein Vertrauen oder Misstrauen ist. Also da muss jetzt keine Zahl geben, aber so, du hast ja dann so ein inneres Gefühl. Und um das nicht zu beeinflussen, werde ich jetzt nichts zu den Systemen sagen, sondern wir werfen die hier an die Wand. Du kannst das lesen und dir mal kurz deiner Gefühle bewusst werden. Das Erste ist das Bildungssystem. Schule, Universität, Kultusministerium. Wann warst du das letzte Mal auf dem Amt? Behörden und Verwaltung. Löst das bei dir Vertrauen aus? Das Gesundheitssystem. Manche arbeiten da drin. Krankenwagen, richtig, ja. So, das nächste ist eigentlich kein richtiges System, habe ich gedacht. Man spricht ja eher von Medienlandschaft, ne? Vertraust du den Medien? Man kann vielleicht auch noch Social Media mit reindenken hier. Wirtschaft, also hier müsste man sagen, unser marktwirtschaftliches System. Ja, das ist das große System, in dem wir leben, die Demokratie. Und ein letztes habe ich noch. Natürlich die Kirche, auch ein System. Man könnte es noch kleiner denken, City Church, auch ein System. Hast du da mehr Vertrauen oder mehr Misstrauen? Ich nehme an, du hattest bei den meisten dieser Beispiele ambivalente Gefühle. Also du denkst da an Dinge, die sind gut, und du denkst an Dinge, die sind nicht so gut in diesem System. Und das ist auch ganz normal. Es gibt nun Leute, bei denen verdichten sich die unzufriedenen Gefühle über Dinge, die nicht gut sind, zu so einem grundsätzlichen Misstrauen. Dann kann man den Medien oder dem Gesundheitssystem oder so nicht mehr trauen. Grundsätzlich nicht. Kürzlich habe ich eine junge Frau sagen hören, unser Bildungssystem ist im Arsch. Und das, sie hatte so gar keine, also so gar nichts Gutes, liest die an diesem Bildungssystem. Oder Kirche. So, dann siehst du nicht das Positive, das Negative, sondern dann wird Kirche für dich gefährlich. Jetzt will ich die Frage nochmal schärfen, über die ich heute nachdenken möchte. Ich kann ja nicht über diese ganzen Systeme da reden und so. Ich rede ja jetzt auch als ein glaubender Mensch in einem Gottesdienst, und deswegen habe ich gedacht, die Frage, über die wir nachdenken, lautet so: Wie beeinflusst mein Vertrauen auf Gott mein Vertrauen in gesellschaftliche Systeme? Darüber denken wir jetzt mal nach, und ich lese dazu eine Stelle aus Markus 12 vor. Danach schickten die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Die sollten ihn mit einer Frage in Bedrängnis bringen. Sie gingen zu ihm und sagten: Lehrer, wir wissen, das geht dir nur um die Lehrer, wir wissen, dir geht es nur um die Wahrheit. Dabei nimmst du auf niemanden Rücksicht, denn du siehst nicht auf die Person. Vielmehr sagst du die Wahrheit und lehrst, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Schöne Vorrede. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie nun zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihr falsches Spiel und sagte zu ihnen: Wollt ihr mich auf die Probe stellen? Gebt mir eine Silbermünze, ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihm eine, und er fragte sie: Wer ist auf dem Bild zu sehen und wer wird in der Inschrift genannt? Sie antworteten: Der Kaiser. Da sagte Jesus zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Ich kann das verstehen, dass sie erstaunt sind, weil ich finde die Antwort ziemlich genial. Also wenn Jesus das spontan eingefallen ist, Hut ab. Gleichzeitig fragt man sich noch ein bisschen: Okay, und was hast du jetzt damit gesagt? Gib dem Kaiser, was dem Kaiser ist, und was Gott gehört. Und wir denken uns jetzt erstmal kurz ein bisschen rein in das politische System der damaligen Zeit, soweit wir das heute können. Das ist sicher holzschnittsartig, und ich bin auch kein Geschichtsprofessor oder sowas. Aber was man schon sagen kann, da ist das Römische Reich. Das ist das politische System der damaligen Zeit. Das ist übrigens kein Staat. Wir setzen das manchmal gleich mit unserem Staatswesen, mit Rechten und Pflichten und so. Nee, es ist ein herrschaftliches System. Das kann man sagen. Mit dem Kaiser an der Spitze. Und Palästina, in dem Jesus und diese Leute da leben, ist eine römische Provinz. Also man lebt unter Fremdherrschaft. Und das ist noch wichtig zu wissen: Unter dieser Herrschaft ist die Religion relativ frei. Also der Deal der Römer in ihren Provinzen, der war gar nicht so unschlau. Ging ungefähr so: Ihr könnt eure Religion behalten. So, euren Gott, den jüdischen Gott, den Tempel, könnt ihr alles machen. Nur ihr müsst Rom und dem Kaiser loyal sein. Seid ihr das, könnt ihr religiös tun und lassen, was ihr wollt. Vereinfacht gesagt, zuerst kommt der Kaiser, dann kommt eure Religion. Solange der Kaiser zuerst kommt, seid ihr frei. Religiös frei. So, jetzt kann man sich fragen, wie zufrieden waren die Leute im Land mit diesem System? Und da, wieder vereinfacht, gab es grob drei Strömungen. Eine Fraktion sagte: Nur damit kann man doch leben. Ja, wir arrangieren uns mit dem System. Dafür haben wir religiöse Freiheiten. Das ist ein guter Deal. Die Sadduzäer, manchmal tauchen die in der Bibel auf, die stehen ein bisschen für diese Sichtweise. Oft war das auch so die Priesterkaste, also aus der religiöse Klerus, der kam so aus dieser Ecke. Entgegengesetzt wäre dann die Fraktion der Zeloten. Also hier trug man noch den Freiheitskampf der eigenen Vorfahren 100, 200 Jahre vorher gegen die griechische Herrschaft im Herzen sozusagen. Also mit dem System kuscheln ist aus Sicht der Zeloten Verrat am Jüdischsein. Deshalb ist das Ding Widerstand gegen das System, auch mit Gewalt. So, und irgendwie dazwischen gab es eine Fraktion, die sagte ungefähr so, naja, Distanz wahren zum System, zu den Römern, ja, aber auf keinen Fall mit Gewalt, das geht gar nicht. Im persönlichen Leben klar jüdische Werte leben, politisch aber realistisch bleiben. So. Die Pharisäer stehen so ein bisschen für diesen Ansatz. Vielleicht kann man sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das jetzt so richtig wiedergebe, aber mir scheint so, das klingt so ein bisschen wie, man bewahrt sich eine innere Freiheit vom System, ohne gegen das System äußerlich aufzubegehren, irgendwie so, und hofft, dass irgendwann dieses System sich ändert, durch Gottes Hilfe oder so. So, und in dieser Gemengelage tritt jetzt ein Wanderprediger auf, Jesus, und verkündet das anbrechende Reich Gottes, was auch immer er genau damit meint, aber es klingt auf jeden Fall nach einem anderen System, das Reich Gottes. Manchmal wird gefragt, war Jesus eigentlich politisch? Ich würde sagen, die Antwort lautet, natürlich war er politisch. Also jede Person, die eine öffentliche Stimme hat in dieser Zeit, die so aufgeladen ist, ist eine politische Person. Also einfach durch das, was sie sagt oder was sie nicht sagt, was sie tut oder was sie nicht tut, das hat politische Auswirkungen. Jede Person, die eine öffentliche Stimme hat. Also, und dieser Jesus, dem wird jetzt folgende Frage gestellt, um ihm eine Falle zu stellen. Die Falle ist wahrscheinlich die, egal wie er antworten wird, es wird irgendwie ihm nicht gefallen. Und also seine Antwort wird polarisieren und genau das ist der Zweck. Also fragen wir ihn, soll man dem Kaiser Steuer zahlen? Oder hier genauer steht ja sogar, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Da klingt schon durch, manche finden nee. Ne? Ja oder nein? Steuern zahlen, ja oder nein? Also konform gehen mit dem System oder nicht? Und ihr könnt euch vielleicht denken, was die Sadduzäer gesagt hätten. Natürlich. Oder was die Zeloten sagen würden, auf keinen Fall. Spannend ist die Frage in der Mitte. Bei den pharisäischen, bei den Leuten, die, sagen wir mal, pharisäische Gedanken haben. Ja, und tatsächlich hat Jesus, wenn man das ganze große Bild anguckt, da seine stärkste Nähe zu diesen Leuten. Mit denen hat er auch meistens gestritten. Also hier könnte die Antwort von Jesus zu Spaltung führen, je nachdem, wie er das hier sagt. Hier hat er Leute zu verlieren. Also Steuern zahlen oder nicht, Jesus? Sag mal, leg dich mal fest. So, und er sagt so, ja, ihr wollt mich aufs Glatteis führen, merkt ihr schon, ne? Dreht eine Münze in der Hand rum und sagt, wem, was sehen wir hier drauf? Der Kaiser, okay. Also sagt er, ja, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber schau an, also er legt sich fest. Steuern zahlen, ja. Und dann sagt er, und gebt Gott, was Gott gehört. Und dann fragt man sich, okay, und was ist jetzt, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Und für mich war das Hauptlearning in der Vorbereitung, und das gebe ich euch jetzt weiter. Ich glaube, das ist gut, das mal nachzuvollziehen. Mir hilft es, das zu verstehen. Jesus sagt hier zwei entgegengesetzte oder zumindest miteinander kollidierende Dinge gleichzeitig. Und er macht das genial. Also er sagt, das eine ist, er sagt, lass uns das mal auseinanderhalten. Also sagen wir mal Gott und den Kaiser. Lass uns das mal auseinanderhalten. Das System und den Glauben. Lass uns das mal trennen, getrennt denken. Vielleicht kann man so sein, dein Glaube, also damals dein Jude sein, das gibt dir nicht vor, automatisch, nicht grundsätzlich vor, wie du über den Kaiser zu denken hast oder über das dich im System zu verhalten hast. Also, er sagt, ja, zahl Steuern. Warum nicht? So. Ja, also für uns wäre das jetzt keine Frage, ob man Steuern zahlt oder nicht. Damals offensichtlich schon. So. Und Jesus sagt, ja, mach das. Unterstütz das System. Kannst du machen. Bei den Zeloten wäre er damit unten durch. Ja. Jetzt kann man sich sagen oder fragen, okay, also was Jesus dann sagt, ist das dann ungefähr Folgendes. Politik und Glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Das sind zwei getrennte Dinge. Ich habe mein Handy eben noch ausgemacht. Ich habe das eigentlich immer aus, aber vorhin nicht. Vorhin nicht. Sorry, ich sage nicht, wir wissen gar nicht, wer das war. Aber ich habe es noch rechtzeitig ausgemacht. Was wollte ich sagen? Ach so, heißt das also, halt die Sachen scharf getrennt. Glaube ist Privatsache, das hat mit Politik nichts zu tun. Reich Gottes, und manche Leute würden das so sagen, die würden sagen, Reich Gottes, das ist was für die Seele, fürs Herz, das hat mit dir und Gott zu tun. Und Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Gesundheit und so, das ist ein ganz anderes Thema. Die beiden sind scharf getrennt. Also Jesus trennt sie, will er damit sagen, das sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Manchmal bist du hier, manchmal bist du da, aber bitte vermisch das nicht. Nein, denn er sagt ja dann noch, und gebt Gott, was Gott gehört. Und ein Theologe, der Thomas Söding heißt, und dem glaube ich das jetzt einfach mal, ohne dass ich selber genau weiß, wie er das begründet, der sagt, sprachlich liegt der Schwerpunkt auf dem zweiten Satz. Also das müsste jetzt eigentlich auf der anderen Seite stehen. Also zwei Sätze, aber die stehen nicht einfach gleich nebeneinander, sondern auf dem zweiten liegt der Schwerpunkt. Also gebt Gott, was Gott gehört, wiegt, so sagt er, im Zweifel höher, als gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Also Jesus sagt nicht, sowieso nicht, zuerst der Kaiser, dann die Religion. Er sagt übrigens auch nicht, zuerst die Religion, dann der Kaiser. Er sagt, zuerst Gott, dann der Kaiser. Hier liegt das Schwergewicht oder der Schwerpunkt dieser beiden Sätze. Also ja, Jesus hält beides auseinander. Jesus denkt keinen Gottesstaat, wenn er Reich Gottes sagt. Das hätten die Zeloten gern gehabt, einen Gottesstaat. Aber Kaiser und Gott stehen auch nicht einfach auf einer Ebene und du musst halt beiden geben, was ihnen gehört. So. Sondern Gott ist immer noch Gott und der Kaiser ist nur der Kaiser. Söding sagt, in diesem Denken müsste eigentlich auch der Kaiser Gott geben, was Gott gehört. So, also, was können wir jetzt für unsere Frage von von Jesu Antwort lernen? Wie beeinflusst mein Vertrauen auf Gott, mein Vertrauen in gesellschaftliche Systeme? Und ich habe da drei Punkte und dann bin ich fertig. Also das erste wäre, lass uns das mal auseinanderhalten. Religion und politische Macht. So. Manche sagen, in diesem Satz hat Jesus schon irgendwie die Trennung von Kirche und Staat begründet. Das ist ein bisschen übertrieben, weil Staat gibt's so damals nicht und Kirche auch noch nicht. Aber sagen wir mal, die Tendenz ist schon die. Lass uns das mal trennen. Und das ist wichtig, weil das war und ist in der Geschichte ja oft nicht der Fall, ne? Also die politische Macht hat schon ganz gern die Religion auf ihrer Seite, wenn sie kann. Und die Kirche hätte oft genug am liebsten in einem Staat gelebt, in dem christliche Gesetze erlassen werden, so wie die Kirche sich das vorstellt. Jüngstes Beispiel, evangelikale Pastoren beten im Oval Office für einen Präsidenten, der lieber Kaiser wäre und seinen Krieg. So, das wäre, also die Religion geht schon gern mit der Macht ins Bett. Und das erste wäre also hier, nee, lass das mal auseinanderhalten. Lass das mal auseinanderhalten. Das zweite, bring dich in gesellschaftliche Systeme ein. Also er sagt ja, zahl die Steuern. So, ist jetzt für uns keine Frage, ich weiß. Vielleicht könnte man daraus machen, schenk dem System erstmal ein Stück Vorschussvertrauen. Bring dich ein, gestalte es mit. So. Gibt es Grund für Kritik am System? Natürlich. Also am Kaiser gab es 1000 Sachen zu kritisieren, nehme ich an. Das System ist nicht perfekt. Gibt es zu viel Bürokratie? Wahrscheinlich. Vielleicht tut man aber Beamten damit auch Unrecht, aber ja, man könnte das kritisieren. Oder Bildungssystem. Kann man sich da über manche Dinge ärgern? Ja, glaube ich schon. Ist es ein Problem, dass Algorithmen von irgendwelchen Tech-Konzernen irgendwie beeinflussen, wie wir heute denken und was wir so auf unser Handy kriegen? Ja, das ist wahrscheinlich ein Problem. Ist es auch irgendwie in der Demokratie manchmal eine doofe Sache, dass sich die Sachen durchsetzen oder manchmal durchsetzen, die einfach die meisten Stimmen kriegen und nicht die, die vielleicht langfristig das Beste wären, aber im Moment nicht attraktiv? Ja, das ist ein Problem. Trotzdem brauchen diese Systeme unser grundsätzliches Vertrauen darauf, dass sie im Großen und Ganzen gut sind und besser werden können. Also ja, zahl die Steuern, so übersetzt, ne? Praktischer Tipp für Kritik, habe ich so gedacht, so am Rande einfach mal, äußere deine Kritik am System präzise. Also das wäre dann nicht so, das Bildungssystem ist am Arsch oder die Medien heutzutage, das wäre nicht sehr präzise, sondern die stellen immer alles so und so dar, sondern sag, in der und der Sache, in der und der Sendung hat die und die etwas gesagt, was ich so anders sehe. So, das ist präzise Kritik. Und das ist eine Kritik, die das System als Ganzes immer noch für wertvoll hält. Das System, in dem man Meinung und Gegenmeinung sagen kann. Und in dem man dann eben auch Kritik üben darf. Das Dritte, deine letzte Loyalität gilt Gott. Hier liegt der Schwerpunkt. Und darum muss Religion, sollte, sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, ihre prophetische Stimme erheben, wo das System oder jemand im System die Werte verrät, die der Glaube als für alle Menschen gültig erkannt hat. Und ich habe das jetzt so komisch gesagt, weil ich finde, die Kirche muss da ein bisschen aufpassen. Steht sie für ihre Werte auf oder für die Werte, die für alle Menschen gelten, die also auch ein Mensch außerhalb der eigenen Religion für den auch wichtig ist und wertvoll ist? So, das wäre die prophetische Stimme der Kirche. Prophetisch heißt nicht die Zukunft voraussagen, sondern die kritische Stimme zur Gegenwart. Das ist eigentlich das Prophetische, auch in der Bibel. Und dann kann man sich fragen, was sind die universalen Werte, sozusagen, was ist das, was Gott gehört? Und wenn man das so gesamtbiblisch anguckt, dann kann man das runterbrechen, das ist jetzt auch wieder ganz vereinfacht, Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit. Das sind eigentlich die drei großen biblischen Werte, die man schon universal sehen kann, die für alle Menschen wichtig sind. Liebe als das Erste, was Jesus betont, Gerechtigkeit und Freiheit. Das ist sozusagen das, was Gott gehört. Gebt Gott, was Gott gehört. Was schwerer wiegt als der Kaiser, als das System. Also darum muss der Glaube spätestens dann politisch werden, wenn er diese Werte einfordert im Namen Gottes. Und das ist was ganz anderes, als mit der Macht ins Bett zu gehen, um in der Hoffnung, die eigenen konfessionellen Ziele durchzukriegen. Eine prophetische Stimme sein, das macht auch überhaupt keinen Spaß. Also ich könnte mir vorstellen, so ein Gebet im Oval Office, da fühlt sich nachher gut. Ich glaube, prophetische Stimme sein macht gar keine Laune. Also Bischöfin Buddy, oder wie sie ausgesprochen wird, war so eine letztes Jahr, als Trump Präsident wurde und sie in diesem Antrittsgottesdienst da spricht und sie sagt, im Namen unseres Gottes bitte ich Sie, Erbarmen zu haben mit den Menschen in unserem Land, die jetzt Angst haben. Das ist die prophetische Stimme der Kirche. Gebt Gott, was Gott gehört. Dem Kaiser hat es nicht gefallen. Was würde das bedeuten, Gott zu geben, was Gott gehört, wenn du jetzt Kirche in Moskau bist? In Deutschland erinnere ich euch an einen Vorfall oder ein Ereignis vor einem Jahr auch ungefähr. Da haben die Kirchen, die beiden großen Kirchen, die Regierung kritisiert für ihren Entwurf zum Zustrombegrenzungsgesetz. Und es lag so in die Luft, das wird mit Stimmen der AfD durchkommen. Und da hat die Kirche was gesagt. Und das hat der Politik nicht gefallen, soweit ich mich erinnere. Also einige hätten sich gewünscht, die Kirche soll mal bei ihrer Sache bleiben so, und jetzt nicht hier ins Tagesgeschäft eingreifen. Aber das ist die prophetische Stimme der Kirche. Man kann natürlich, innerhalb der Kirche kann es Leute geben, die sagen, wir hätten gern, dass die Kirche was anderes sagt. Okay, ja, kommt auf die Mehrheitsverhältnisse dann an. Oder vielleicht sagen die einzelnen Kirchen ja auch verschiedene Dinge. So, was das Prophetische dann ist, darüber kann man dann innerkirchlich streiten. Aber das wäre die prophetische Stimme der Kirche. Gebt Gott, was Gott gehört. Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit sind die drei großen Dinge. Und das kann im Einzelfall zivilen Ungehorsam bedeuten. Also Kirchenasyl wäre so etwas. Ne? Das System möchte etwas, aber da hat die Kirche eine Möglichkeit zu sagen, wir schützen Leute vor dem System ein Stück weit. Und das kann natürlich dann, wenn das gesellschaftliche System kippt, wenn es von Rechtsstaat zu Unrechtsstaat gekippt ist, natürlich irgendwann auch tatsächlichen Widerstand bedeuten. Wir sollten nur den Mund, finde ich, nicht zu voll nehmen, ob wir wohl selbst den Mut hätten, dann so eine prophetische Stimme zu sein. Das ist ja heute einfach, irgendwie stolz zu sein auf Leute wie Bonhoeffer und so. Aber der das System sozusagen nicht mehr einfach nur als säkular erkannte, sondern als teuflisch damals im Dritten Reich. Aber das ist ein hoher Preis. Und ich frage mich, wie das wäre. Wie wäre das heute, Christ zu sein in Teheran? Oder die Stimme als Kirche zu erheben in in einer Diktatur. Leicht gesagt, dass man dann prophetisch sein soll. Leicht zu sagen, Gott zu geben, was Gott gehört. Okay, so, das war, was ich zu sagen hatte. Was sind eure Fragen? Vielleicht sind es sehr gute Fragen, auf die ich nämlich dann keine Antwort habe. Dann nehmt ihr die Fragen mit nach Hause, das ist ja auch wertvoll. Und ich fasse einfach nochmal zusammen. Also, der Kaiser und Gott, das gesellschaftliche System und der Glaube, haltet das auseinander, ohne es in zwei Sphären aufzuteilen, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Halt es auseinander, also spann Gott niemals vor deinen Karren gesellschaftlicher Interessen. Aber steh auf, wenn das gesellschaftliche System die Grundwerte Gottes für alle Menschen, Liebe, Gerechtigkeit und Freiheit, droht aus dem Blick zu verlieren. Dann erheb deine Stimme. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.